Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast von Svanas Hundewelt. Heute mit einem wie immer sehr spannenden Thema und wir haben heute auch einen überragenden, spannenden Gästin, die ich wieder mal überzeugen konnte, hier Teil des Podcasts zu sein. Hallo Svana, schön, dass du da bist.
Hi, aber man sieht dich gar nicht.
Man sieht dich gar nicht, ja. Ich bin auch gar nicht so vorzeigbar. Ich muss auch gucken, wie ich das hier mit den ganzen Kameras hinbekomme. In der Tat passt die Kamera hier irgendwie noch nicht mehr so rein.
Vielleicht, sollen wir den Tisch einfach ein Stück hinterschieben vielleicht?
Vielleicht muss ich das,
das halten?
So machen. Nee, das ist auch komisch. Gut, dann lassen wir die Kamera für heute erstmal weg. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen Versuch. Wir sind hier bei Instagram Live. Vielleicht musst du einmal ein bisschen näher kommen. Genau. Und Hi. Wir nehmen einen Podcast gleichzeitig auf.
Ja. Deswegen sitze ich ja so entspannt, weil du hast mir das verkauft, als wir machen einen Live-Podcast.
Genau, wir machen einen Live-Podcast. Hier live, der, wir haben hier dabei Tinnitus 99 und Denise und Ju Klamm sowieso.
Ja.
Genau, so.
Und, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass ihr da seid, genau. Und heute wollten wir zwei Dinge machen. Einmal wollen wir über das Thema Reizbarkeit von dir sprechen.
Von mir?
Ach nee, nicht von dir. Reizoffene Hunde.
Ja, die Lulu zeigt das schon wieder sehr gut
gerade. Genau. Wir wollten auch alle Fragen beantworten, die potenziell vielleicht hier in Instagram kommen. Das heißt, die, die jetzt zuschauen, die dürfen gerne alle Arten von Fragen stellen, wenn es um das Thema Hund geht.
Richtig.
Ne? Ihr könnt auch gerne andere Fragen stellen, aber die können wir wahrscheinlich am kompetentesten beantworten. Genau. So. Jetzt haben wir ja vorhin einen Fragensticker sozusagen bei Instagram gemacht und hatten darauf in der Tat keine Frage, weil wir es vielleicht ein bisschen zu spezifisch gestellt haben.
Und spontan.
Vielleicht solltest du erstmal erklären, was eigentlich, was hast du gesagt, reizoffen. Mhm. Also ich weiß, was bedeutet, wenn du gereizt bist, aber das meinst du, glaube ich, nicht, ne?
Du, ich kann dir gleich genau zeigen, was bedeutet, wenn ich gereizt bin. Nein, reizoffen bedeutet ja eigentlich einfach, dass die Hunde wenig Filter haben sozusagen. Das heißt, wir haben ja ganz viele Reize in unserem Alltag und man kennt das auch von Menschen, dass manche Menschen halt sich schwerer damit tun, die Reize zu filtern und dann quasi offen sind, wie so ein Trichter für alle Reize, die da draußen so vor sich hin wapopern. Und beim Hund ist es eben auch so. Es gibt halt Hunde, die sind sehr, sehr reizempfänglich. Da kommt dann ein Postbote vorbei, das finden sie spannend, dann klappert irgendwo weit hinten ein Tor, das finden sie irgendwie aufregend und das nehmen sie wahr. Und es gibt halt Hunde, die das gar nicht interessiert.
Aber ein Postbote mag doch jeder Hund.
Ja, das war tatsächlich ein blödes Beispiel, aber es gibt auch da Hunde, die das nicht interessiert.
Also sprich, du meinst, es gibt Hunde, die reagieren auf Bewegung, auf Gerüche, auf Einflüsse von außen sozusagen anders oder deutlich mehr als jetzt hat andere Hunde.
Ja, die nehmen die halt auch einfach sehr extrem wahr oft und dann sind das für die immer so Auslöser, man könnte ja, da könnte irgendwas passieren.
Aber ist nicht so, dass jeder Hund das wahrnimmt, aber nur anders drauf reagiert?
Nee, ich glaube, also auch Hunde können das so, es gibt ja so ein bisschen was, was Gewöhnung heißt. Das heißt, natürlich nehmen die das unterbewusst wahr, aber das ist für die jetzt keine bewusste Auslöser von irgendwas. Sondern der Reiz ist halt dann da, das klappernde Tor zum Beispiel. Aber das löst beim Hund jetzt erstmal nichts aus. Hingegen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Schlüssel in die Hand nimmst, dann nimmt das eigentlich beim, löst es beim Hund eigentlich immer was aus, weil das bedeutet ja meistens, du verlässt das Haus oder du gehst Gassi, warum auch
immer. Okay. Jetzt ist ja, die Schnüffelpfoten sind da.
Ja.
Jetzt ist ja reizoffen vielleicht an sich gar nicht so dramatisch.
Nee, das ist ja für manche Rassen auch sehr, sehr wichtig. Also klassischerweise sind sehr reizoffen zum Beispiel alle Hütehundrassen. Border Collie, Australian Shepherd, wir kennen jetzt altdeutschen Hütehunde, die wir alle kennen. Und das macht ja auch total Sinn. Denn wenn man sich jetzt mal so überlegt, da ist eine riesen Schafherde. Und dann überlegt eins von diesen Schafen, das könnte jetzt nach rechts ausbrechen oder zwei, drei Schafe überleben das, dann wäre es ja ein bisschen doof, wenn der Border Collie, das ein Job das ist, aufzupassen, dass da jetzt keins entwischt und den in eine Richtung zu bringen, dann erstmal überlegt, ich bin mir nicht so sicher, dass es macht mich, also ich erkläre ja gerne, was macht mich wahnsinnig, dass du dich dabei immer so viel rumzerwälzt. Ich bin übrigens ein reizoffener Mensch, ich lenke das sehr ab. Wo war ich jetzt? Ach ja, es wäre schwierig, wenn der Border Collie dann das gar nicht so richtig mitkriegen würde. Deswegen ist ja total wichtig, dass sie auf jeden einzelnen Reiz so sehr reagieren oft.
Okay, das heißt, für jemanden, der wie ich ja keine Ahnung von Hunden hat, gibt es also Hunderassen, die sind eher reizoffen und die braucht man auch so, weil die eigentlich vielleicht so viel auch gedacht sind als Einsatzzweck eines Hundes. Und es gibt Hunderassen, die sind nicht so reizoffen.
Und dann gibt es auch unter diesen jeweiligen Hunderassen wieder Individuen, die reizoffener sind und wieder reine.
Also ist auch eine Typsache. Natürlich, okay. Welche Hunderassen sind denn aus deiner Sicht besonders reizoffen?
Hütehunde, klassischerweise. Alle Hütehund-Rassen.
Was ist denn ein Hütehund?
Ja, es gibt ja Hüte- und Treibhunde. Hütehunde sind klassischerweise die, die eher sehr eng mit den Menschen zusammenarbeiten und die Herde in eine gewisse Richtung bewegen. Also beispielsweise eben die australischen Hütehunde, da hätten wir zum Beispiel den Kelpie, den Coolie, dann haben wir den Australian Shepherd, wir haben den Border Collie, wir haben eben die altdeutschen Hütehunde, wie zum Beispiel eine Gelbbacke.
Ein was?
Ja, egal, das ist einer der altdeutschen Hütehunde, Harzer Fuchs oder so. Das sind alles so, jetzt haben wir neuerdings ja zum Beispiel auch den, wer ist der, Weller, das ist sozusagen eine, also neuerdings gibt es auch schon länger, so ein bisschen eine Kreuzung aus einem Australian Shepherd und ich glaube ein Briar. Das sind alles so die Klassiker.
Okay. Jetzt haben wir einen Hütehund, also einen reizoffenen Hund, also Beispiel einen Australian Shepherd. Das ist ja momentan so ein Modehund. Ja. Ne? Also ganz viele haben ja einen Australian Shepherd. So.
Genau. Guck mal hier.
Und das ist kein Australian Shepherd.
Nein, das ist aber auch bestimmt viel Hütehund.
Ja, und jetzt haben die am meisten aber keine Schafherde zu Hause.
Ja, ungünstig.
Was passiert denn dann mit einem reizoffenen Hund in einer Umgebung, wo der jetzt vielleicht keinen Job hat?
Ja, das, glaube ich, muss man das eine vom anderen ein bisschen trennen. Also ungünstig ist natürlich immer, wenn der Hund keinen Job hat. Das kann man aber jetzt gerade auch beim Australian Shepherd oder so sehr gut ersetzen. Man muss halt, man muss klar sein, dass das natürlich hoch, also schon oft noch starke Arbeitshunde sind, auch je nachdem, aus welcher Zucht man ihn holt, variiert das so ein bisschen. Man braucht ja jetzt nicht jeder eine Schafherde, aber man muss dem halt einfach Jobs geben. Also die longieren zum Beispiel sehr, sehr gerne oder machen Agility, Mantrailing. Also die haben einfach gerne einen Job. So, das kann man ersetzen, das ist das eine. Aber die Reizoffenheit ist natürlich jetzt in unserer menschlichen Umgebung, jetzt gerade auch in der Stadt oder so, für diese Hunde schon ein Thema, weil die natürlich sehr leicht angeschaltet sind und ein Problem haben, sich auszuschalten. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man mit so Hundetypi, die sehr reizoffen sind, die schwer zur Ruhe kommen, von Anfang an einfach konsequent trainiert, dass die Pause haben, also dass sie nichts tun. Das ist so das Schlimmste oder das Schwierigste, nicht das Schlimmste, das Schwierigste, was man mit denen machen kann. Weil auch zum Beispiel mit der Lulu hier ist es jetzt überhaupt nie schwierig, die zum Arbeiten zu motivieren. Die ist jetzt, weiß Gott, kein Hund, die da zwei Anfragen braucht, sondern es ist immer sehr, sehr schwierig gewesen, dass die überhaupt zur Ruhe kommt. Und das ist für die meisten Arbeitshundrassen so.
Okay. Und was passiert, wenn er nicht zur Ruhe kommt?
Ja, dann hast du wie so ein überdrehtes Kleinkind. Also langfristig ist es natürlich schädlich für die Gesundheit, ganz klar, kennen wir alle. Ne, das ist Stress, wenn wir zu wenig schlafen und so weiter. Und aber auch so kurz- oder mittelfristig merkst du es am Verhalten. Du hast dann halt verhaltensauffällige Hunde, die sind überdreht. Die beim Australian Shepherd, der wird typischerweise vielleicht auch mal, wird der auch mal schnappen oder so. Oder beim Border Collie ist immer so schön das Bild dazu sozusagen. Die ziehen einem quasi die Tapete von den Wänden. Und die tigern dann nur, die haben verstärkten Hütetrang, die entwickeln vielleicht Stereotype, also wie sie ständig drehen und kreiseln oder so. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass der Hund vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in seinem Dasein bräuchte.
Okay, das heißt, du sagst, also es ist jetzt nicht schlimm, einen Australian Shepherd sozusagen zu Hause zu haben, auch wenn ich keine Schafherde habe. Ich muss halt in der Lage sein, den Hund trotzdem auszulasten.
Genau, und wichtig ist immer, artgerecht auszulasten, also so wie der Hund das braucht, denn die meisten Hunde sind erstmal hündisch unter und menschlich überfordert sozusagen. Das heißt, die haben viel zu wenig, werden viel zu wenig ihrer Eignung entsprechend quasi gebraucht sozusagen im ursprünglichen Zweck und müssen sich viel zu sehr damit beschäftigen, was jetzt im menschlichen Alltag alles gegeben ist. Also zum Beispiel muss der Hund damit ins Restaurant, logischerweise, der fährt mit in den Urlaub, was ja auch alles schön ist, was aber oft in der Waage für den Hund ein bisschen schwierig ist. Also was halt oft ein bisschen quasi zu Ungunsten des Hündischseins.
Aber wenn ich jetzt mit dem Hund zum Beispiel mit einem Reiz auf den Hund ins Restaurant gehe, ist es dann nicht so, dass er auch damit gut beschäftigt ist und danach auch vielleicht kaputt ist und
Der kann auch, das ist kein Problem. Der kann, wenn du die Leute dann gerne alle an deinem Tisch haben möchtest, kein Problem, kannst du loslassen, dann treibt er die einfach nonstop zusammen. Das macht gar nichts. Ja, natürlich, deswegen sage ich ja, das ist für den Hund sehr überfordernd. Gerade mit so einem reizoffenen Hund ist es natürlich total wichtig, dass man, die Lulu möchte gestreichelt werden, dass man das trainiert. Ne? Also gerade wenn die klein sind, dass man die da langsam dran gewöhnt. Aber ganz wichtig ist eben der Punkt, dass man das langsam macht und im richtigen Maß, dass man den Hund nicht überfordert. Dann können die das natürlich auch lernen. Ne? Aber wichtig ist halt immer, dass man das auch fair gestaltet. Das heißt, der Hund muss die Möglichkeit bekommen haben, vorher sich natürlich zu lösen. Der muss vorher hündisch ausgelastet worden sein. Er muss also schon Sachen gemacht haben dürfen, die der toll und gut findet und so weiter. Und dann kann man das mit dem einfach trainieren. Dann nimmt man den halt mal, wenn der klein ist, irgendwie mal 5 Minuten mit rein, zeigt ihm alles, geht wieder. Also ne, wie immer macht man das halt in Zwergenschritten. Und das ist natürlich bei so einem reizoffenen Hund ein bisschen schwieriger und dauert im Zweifel auch länger. Weil wie gesagt, da gibt es dann auch Sensibelchen unter den reizoffenen Hunden. Bei Lulu kannst du das zum Beispiel ja auch, wenn jetzt da die Futterschüssel steht. Und die, ich habe mich lange gefragt, als die Lulu hatte dann ein Halsband an, die hat so ein ganz tolles Halsband. Und ich habe mich lange gefragt, warum die...
Ganz tolles Halsband.
Ja, ich finde das wunderschön. Das ist eins ihrer 5 Millionen Halsbänder und ich finde das besonders schön. Aber das hat so einen großen... ist auch eigentlich nur ein Deko-Halsband. Das kannst du jetzt so nichts gebrauchen, aber egal.
Ja, gar kein Halsband.
Ja, Lulu jetzt auch nicht. Das hat so eine große Metall... Ja, so eine, wo man halt so eine Leine einhängen kann. Ja. Und ich habe mich dann immer gefragt, gewundert, weil immer, wenn Lulu dieses Halsband anhatte, ist die ganz lang geworden, wenn es zum Futternapf ging. Und sonst ist die ja eher so ein bisschen stürmisch, ne? Und bis ich dann mal festgestellt habe, dass die einfach total erschrickt jedes Mal, wenn dieser Metallteil, dieses Metallteil von diesem Ring, wenn der Ring quasi an diese Keramikschüssel stirbt, dann macht das immer so ein leichtes Kling. Und die Lulu ist so empfindsam, was Geräusche angeht, dass das für die so ein Drama ist, dass sie sich gar nicht richtig getraut hat zu fressen. Und so geht das halt wirklich vielen Hunden, die so eher mittelmäßige Filter haben, sagen wir mal so, für die ganzen Geräusche, dass sie zum Beispiel sehr lärmempfindlich sind oder so. Und es gibt ja zum Beispiel auch Hunde, jetzt das ganz andere Extrem, denen ist das alles wurscht. Die finden das alles cool. Das ist, du kannst sie von Anfang an überall mit hinschleifen, die flacken sich überall hin und pennen. Das gibt's auch.
Gibt es dann Hunderassen, die so total entspannt sind?
Definiere total entspannt.
Die nicht so reizoffen sind. Das ist ja unser Thema heute sozusagen.
Ach so, ja klar, viele. Also typischerweise sind die Bullenbeißer, die klassischerweise eher so ein bisschen,
was ist
ja,
denn ein
also alles, was so ein breitere, kürzere Schnauzen hat zum Beispiel. Rottweiler,
also
auch die, witzigerweise. Das ist zwar kein Bullenbeißer, aber Rottweiler zum Beispiel oder so, die sind eher so ein bisschen gemäßigter.
Also ist ein Rottweiler ein guter Anfängerhund?
Nein.
Also, nein.
Aber du hast jetzt nur nach der Reizoffenheit gefragt.
Schlecht gefragt.
Oder zum Beispiel auch, also die sind eher ruhiger. Beim Rottweiler hast du dann im Restaurant zum Beispiel eher das Thema, dass der... Der kommt keiner mehr raus. die haben halt eher, die sind halt schon da so ein bisschen. Aber viele Hofhunde zum Beispiel sind eher so ein bisschen cool. Also die gucken erstmal und sind jetzt nicht sofort reagieren, sondern die müssen ja erstmal beobachten. Also die ist im Hofhund ist ja klassischerweise auf dem Bauernhof zum Beispiel. Und der überlegt dann erstmal, okay, ist der Mensch jetzt hier wirklich so nah oder ist die Bedrohung im Zweifel jetzt wirklich so nah an meinem Haus, dass ich da irgendwie reagieren müsste, Leonberger oder so. Die sind im Zweifel immer eher cooler.
Okay. Jetzt also mal ganz kurz auf den Modehund Australian Shepherd zurückkommen.
Ja. Der neue Modehund ist jetzt ein, heißen jetzt Shepherd Doodle oder Aussie Doodle? Australian Shepherd und Pudel, weil Doodle sind ja gerade so angesagt. Aber egal, ja.
Und der hat dann eine andere Frisur, oder?
Ja, tatsächlich. Die sind irgendwie alle, ich kenne gerade ganz viele, die sind so kaffeebraun quasi, so ein bisschen wie Cappuccino sieht das aus.
Cappuccino-Udel.
Nee, tatsächlich ist ja gerade total modern, alles mit einem Dudel zu kreuzen. Und in dem Fall ist halt ein Australian Shepherd und ein Pudel.
Und der haart dann nicht?
Ja, also angeblich sollen die nicht haaren. Das ist ja noch mehr Kreuzung als Rasse.
Das ist ein aufgepunschter Hund, der nicht haart.
Kommt jetzt drauf an, was durchkommt. Also du hast ja bei denen noch, du bist, in einem Wurf meistens die alle noch ein bisschen unterschiedlich aus. Und da kommt es... Ganz okay. Richtig, gibt ja keinen Rassestandard.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Der zweite Vorhund, Modehund, der Australian Shepherd sozusagen, ist doch wahrscheinlich die Gefahr oder die Chance groß, das Risiko groß, dass er in vielen Familien nicht richtig gehalten wird.
Absolut.
Und was können sie denn so nennen, sie so die Konsequenzen für die Familie vielleicht?
Dass der Hund halt die Kinder hütet, ist so der Klassiker.
Die Kinder, also sucht sie dann einen Job
sozusagen. Ja, natürlich. Gerade der Shepherd ist schon ein ziemlicher Manager so vom Hund. Ach, guck mal, jetzt kann ich mal was drücken. Ich darf mal winken. Hallo, ich freue mich, wenn ich...
Oh, für alle, die den Podcast hören, die Aswana gerade das Handy entdeckt, das bei Instagram live gilt.
Und dass man da winken kann.
Und für alle, die gerade bei Instagram zuschauen, dürft ihr gerne zurückwinken und gucken und sagen, ob ihr den Ton gut versteht, weil... Es ist nur der Handyton und ihr dürft gerne Fragen stellen. Ja, du hast das Mikro in der Hand, ist für den Podcast.
Ach ja, richtig.
Und das andere Mikro, was du noch hast, ist für die Kamera, die aus ist.
Also, sehr blöd. Schon so verkabelt.
Du hast ein Herz bekommen.
Oh,
als ich gewunken habe, hat keiner ein Herz gemacht.
Ja, siehst du mal, mich hat so schön gefreut. Nein, also ich freue mich wirklich sehr, schön, dass ihr alle da seid. Wo waren wir jetzt? Ach ja, Probleme. Also typischerweise sind das schon so ein bisschen so Managerhunde. Das heißt, die neigen dann schon dazu, eben so ein bisschen einfach zu gucken, wie alles läuft und dann auch zu regeln, dass es alles in richtigen Bahnen läuft, sozusagen halt aus ihrer Perspektive. Und das kann natürlich zum Problem werden. Also die Australian Shepherds sind ja jetzt auch nicht so zimperlich. Die zwicken dann halt typischerweise vielleicht auch mal in die Hacken oder so, wenn du dich nicht so bewegst, wie du dich bewegen solltest eigentlich. Ja. Oder hüten eben ganz massiv die Kinder. Oder die gehen halt dann auch stromern. Die werden viel territorial, also sehr stark. Zeigen wirklich viele auf. Die fangen an, Fahrradfahrer und Jogger zu hüten oder sowas.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Australian Shepherd habe oder eine ähnliche Art von Hunde und der macht jetzt solche Symptome, wie du gerade gesagt hast, dann weiß ich eigentlich, ich muss den Hund besser auslasten.
Ja, du kannst, ja, entweder das oder der ist überlastet. Also wir haben mittlerweile weniger Hunde, die ein Board-out haben als ein Burnout. Also manchmal ist es auch so, dass die Leute mit den Hunden eben zu viel machen. Man sagt jetzt, wenn man einen Welpen kriegt, und das ist eine Hütehundrasse, vor allem da, jetzt, ich will mal Schäferhunde auch mit dazu zählen, weil das sind ja klassischerweise schon auch noch ursprünglich mal Hütehunde und immer noch sehr allumfassend, ist das immer so, dass man sagt, im ersten Jahr soll der Hund vor allem gar nichts machen und Ruhe lernen. So, und typischerweise ist es so, dass die Leute dann im Kopf haben, ich habe einen Border Collie, ich habe einen Australian Shepherd und ich muss den auslasten wie blöde. Und dann bringen die dem Hund eben bei, es ist immer Action. Und dann kriegst du so einen Hund, der eben eher so einen Burnout einfach hat. Also wenn die dann halt, ich übertreibe jetzt mal, die sind dann montags im Agility, dienstags beim Manschwellen, mittwochs machen die noch Rettungshund und Donnerstag gehen die dann eine Schafherde hüten, Freitag Treibball. Ne? Dann
genau, ist Spaß.
Ja, aber dann ist das ein bisschen viel.
Ach so.
Und wichtig ist halt auch, dass auch ein Hütehund die meiste Zeit des Tages einfach ruhen muss. Und deswegen ist so wichtig, dass man da eine richtige Balance findet. Und deswegen sagt man eben so im ersten Jahr, mach mal erstmal so einen Hütehund gar nichts. Also der Welpe, der lernt wirklich so die Hausregeln, der lernt, was Ruhe ist, klar, machen die mal einen Sitz und einen Platz und so ein bisschen. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht wirklich darum, okay, wir lernen hier die Hausregeln und wie läuft das hier eigentlich alles zu Hause? Das diskutiert man eh oft genug aus. Und ansonsten lernen wir wirklich nur, du bist nicht dran. Weil die fangen dann auch gerne halt mal an, wenn die dann mal so ein bisschen sich angewöhnt haben, typischerweise so 4, 5 Monate, dann fangen die halt an, an den Vorhängen zu ziehen, an den Ärmeln zu zupfen, ne, immer überall reinzubeißen, weil es halt einfach so ihre Art ist.
Okay. Gut. Ja, damit glaube ich, haben wir das Thema. Mir fallen jetzt keine Fragen mehr zum Thema reizoffen ein.
Fallen dir keine Fragen ein?
Vielleicht hast du noch eine Übung, die man sozusagen machen kann, wenn man einen Hund hat, der sehr reizoffen ist, zu Hause?
Langeweile. Ja. Du, also tatsächlich, wenn, also wie gesagt, die Hauptaufgabe ist, ich bringe dem Hund Ruhe. Ich erzähle ja immer dazu gern das Beispiel von der Lulu, weil das nämlich so sehr, passend einfach ist dazu. Als wir die Lulu bekommen haben, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, war die ja ungefähr 7 Monate alt und ich bin schon die 8. Besitzerin. Und die Lulu konnte am Anfang so schlecht still sitzen. Also die wollte schon immer total gerne arbeiten und die möchte auch immer alles richtig machen. Und die konnte aber so schlecht still sitzen, dass die immer aufgestanden ist. Als ich Sitz ihr beigebracht habe, ist sie immer aufgestanden, hat sich wieder hingesetzt, ist so hin und her gerutscht, weil die konnte es nicht aushalten, still zu sitzen. Und dann war das Erste, was wir, oder was ich ihr beigebracht habe, weil sie quasi aus dem Sitz, das Kommando still. Und dann hat sie immer Luft geholt und hat sich so ganz steif hingesetzt, so damit sie auch ja das aushält, überhaupt das Stillsein. Und dann habe ich ja am Anfang wirklich gemarkert, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, damit ich es überhaupt mal schafft, sich zur Ruhe zu bringen. Also ganz, ganz wichtig ist wirklich Ruhe lernen. Und deswegen ist es sich einfach langweilig machen. Nicht immer auf den Hund einplappeln, wenn der irgendwie kommt und Kontakt sucht, sondern sich dann auch mal drumherum bewegen, damit der Hund auch lernt, okay, da passiert jetzt einfach nichts, wenn ich da rumflacke, das wirklich hin und her laufen. Und das passiert einfach die meiste Zeit des Tages für den Hund gar nichts. Das ist so das Allerwichtigste. Und das kann ich zu Hause machen.
Ja, okay. Und draußen? Kann man ja auch nichts üben, aber das ist dann relativ... Also
nee, warum? Das ist genau das Richtige. Auf eine Bank setzen, loben, wenn der Hund anfängt, ruhiger zu werden, weil die fangen an, dann meistens auch hektisch sich umzugucken oder die Nase geht immer. Ich meine, wer mich kennt, der kennt das auch von Videos von Lulu, die dann immer so diesen macht heute noch, ne? Weil die das eben als Welpe einfach nicht gelernt hat.
Das ist wahrscheinlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist wahrscheinlich auch recht schlau, das auch mal zu machen, weil sonst gewöhnt sich auch Hund an, zu Hause ist nichts und draußen ist Party.
Genau, also wichtig sind dann halt immer so, es gibt so ein paar Sachen, also wie gehst du los zum Spaziergang, in welchem Mut ist der Hund sozusagen, wenn du losgehst, je ruhiger der Start des Spaziergangs ist, umso ruhiger der Spaziergang. Kannst du erkennen, dass dein Hund, wenn dein Hund sich quasi aufgeregt, Lulu, komm, Lulu, geh mal bitte ins Körbchen. Ja, meine ich schon. Da. Na, ab jetzt.
Für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, wir müssen gerade einen Hund einparken.
Ja, und irgendwie steht das Köpfchen anders als sonst.
Ja, weil ich an den Strom ran musste.
Da wäre ich auch irritiert.
Er steht 20 Zentimeter weiter weg.
Ja, das reicht doch aber schon. Das ist total wichtig, dass wir draußen auch nichts üben. Also wie gesagt, es geht darum, wie ist der Spaziergang quasi strukturiert. Geht der Hund schon ruhig los oder ist es total aufregend, wenn ihr losgeht? Merke ich, wenn mein Hund aufgeregt wird, mache ich dann kann ich stehen bleiben und eine Pause machen. Lauter solche Sachen.
Okay. Jetzt haben wir gerade von Annemar Fuchs eine Frage bekommen. Mhm. Und zwar, könnt ihr das Thema Rückruf und Jagen thematisieren? Viele Grüße. Also wir haben jetzt gerade über Reizaffen gesprochen. Ne? Wahrscheinlich das Thema Jagen auch. Hat das irgendwas mit zu tun? Also ich habe ja keine Ahnung. Ja. Aber der reizoffene Hund, der jagt viel mehr als der nicht so reizoffene Hund hier.
Obwohl der andere Hund ein Podenker ist. Ja, aber die ist ja einfach nur ein Lamm. Also die weiß einfach nur nicht, dass man jagen könnte. Also klar, wenn der Hund reizoffen ist, kriegt er natürlich das Reh früher mit im Zweifel. So. Aber worauf zählt deine Frage sonst ab, wenn du jetzt eine Überleitung versucht hast?
Nein, also ich habe ja also die Frage hier von Annemar Fuchs, könnt ihr das Thema Rückruf und Jagen thematisieren?
Habe ich verstanden.
Ich denke, das ist ein recht großes Thema, aber wir können ja einfach mal, weil ich es super cool finde, dass wir eine Frage jetzt für Instagram bekommen haben, also weil diejenigen, die den Podcast hören, dürft ihr gerne auch einfach Fragen per Instagram stellen, dann können wir die im nächsten Podcast oder auch per Instagram dann thematisieren. Für alle, die jetzt gerade hier zuhören, dürften auch gerne weiter Fragen stellen oder wenn Sie sich wundern, warum wir hier so Mikros in der Hand halten, wir machen im Parallel noch eine Podcast-Aufnahme für den Podcast von Svanas Hundewelt. Das ist ein bisschen strange, versuchen zwei potenzielle Zuhörer, Zuschauer zu erklären, was wir gerade machen.
Ja.
Aber ich habe jetzt gesehen, dass viele andere Hunde-Podcasts irgendwie eine Stunde reden. Von daher können wir auch ein bisschen länger machen als eine Viertelstunde oder so.
Ja. Viel länger.
Okay. Also, wollen wir mal spontan über das Thema Jagen sprechen?
Ja.
Okay.
Ja, ich dachte, da kommt noch was.
Was bedeutet denn Jagen?
Also Jagen ist erstmal instinktgesteuert, denn Jagen ist ja ein Verhalten, das dazu dient, das Überleben zu sichern. So, das ist also immer ein Verhalten, das wir nicht abstellen können, wir können es nur umlenken. So, wir können also dem Hund schon erklären, mit mir jagen ist viel cooler als alleine jagen. Im Grunde fängt Jagen eigentlich immer schon viel früher an, als Menschen das meinen meistens. Also Jagen impliziert nicht nur Hetzen und Töten, sondern Jagen hat dann eben auch schon Stöbern, also mit der Nase suchen, ne? Einer Spur folgen. Das ist alles, sind alles schon Sequenzen des Jagens. Dann natürlich auch Schleichen, Stellen, Hetzen, Töten. So. Und das heißt, wir müssen eigentlich schon ziemlich früh eingreifen, wenn wir jetzt einen Hund haben, der sehr, sehr ambitioniert draußen jagt. Beispielsweise immer die Nase unten hat und so, dann haben wir eher meistens so einen Hund, der, wo man sagt, okay, der könnte jetzt große Jagdsequenzen haben.
Also wenn er sozusagen die Situation bekommt, dass er jetzt ein Reh oder ein Hase im Weg läuft, dann Vollgas. Oder er stöbert jemand auf.
Ja, genau, das ist ja bei Lulu passiert, das ist das ja mal mit der blöden Ente passiert.
Naja, aber da war es doch so, da hatten wir ja einen Hund, den haben wir immer noch, aber der eigentlich noch gar nicht gejagt hat.
Nee, ja.
Der, also eigentlich war Jagen gar nicht so das Thema. Und dann hatten wir eine Situation, dann waren wir in Schweden. Ehrlicherweise war das Ganze in sich eine Jagd, wo, wenn man das so betrachtet von außen, weil wir sind eine Truppe von Menschen und ein Hund, sind gemeinsam mit einem Boot über einen See geschippert. Dann sind sie auf einer unbekannten Insel gelandet.
Ohne Wege.
Ohne Wege. Und haben sich dann durchs Unterholz geschwungen. Also auch ein Freund von uns, der Tom, mit der Machete vorne weg, um sich dann den Weg freizuschlagen. Ja, also das ist schon sehr jagdähnlich. Ja. Ne? Der Hund war aufgeregt, die Kinder waren aufgeregt, die Eltern waren teilweise
genervt,
weil sie dachten, warum müssen wir jetzt da langlaufen?
Ja, das stimmt. Und dann hat Lulu
Und dann, in dieser Situation, war dann noch eine Ente. die sich dachte, das ist mir zu blöde hier, ich flieg mal weg.
Ja, laut, schnatternd.
Also, die hat sich halt beschwert, dass sie jetzt irgendjemand sie gestört hat.
Die hat sich erschreckt, weil die Lulu ist ja immer so ein bisschen im Kreis um uns rumgelaufen.
Ich weiß nicht, ob sie sich erschreckt hat wegen dem Hund oder wegen...
Nein, die Lulu ist ja direkt auf die Ente gestoßen sozusagen. Und dann hat die Ente angefangen, laut schnatternd das weiter zu suchen. Und Lulu ist wild bellend hinterher. Bei Lulu würde ich auch immer eher sagen, die hütet, aber das ist am Ende, oder treibt, das ist am Ende des Tages aber egal. Ist trotzdem Jagdverhalten. Ja, und dann war sie angestellt. Und dann hatten wir 1,5 Jahre nur Schleppleine.
Das heißt, sie hat dann die Erfahrung gemacht, das kann man... Macht irgendwie Spaß oder so?
Genau, also das Problem bei Jagdverhalten ist, es ist selbstbelohnt. Das heißt, jede Sequenz macht Spaß. Also Schnüffeln macht Spaß, das geht direkt ins Spaßzentrum des Hundes. Das Vorstehen macht Spaß, also das Anschleichen, das Pirschen macht Spaß. Dann das Hetzen natürlich macht Spaß. Ne? Also jede Sequenz für sich ist schon ein Erfolg für einen jagdlich motivierten Hund oder für jeden Hund. Und da muss es nicht unbedingt zum klassischen Jagderfolg kommen, sondern ein Erfolg ist immer dann gegeben, wenn ein Hund eine oder mehrere Sequenzen des Jagens zeigen kann.
Auch nur für einen kurzen Zeitpunkt?
Immer.
Ja. Okay, jetzt hat vielleicht Annemar Fuchs einen Hund, der jagt. Was kann ich denn jetzt machen, damit er nicht mehr jagt? Ja. Oder damit vielleicht der Spaziergang entspannter ist?
Mhm. Schleppleine als allererstes, ganz, ganz wichtig, immer die Schleppleine dran. Denn je mehr Erfolg der Hund hat, umso mehr wird er das Verhalten zeigen. Das ist ja ganz logisch. Und dann kann man anfangen, dem Hund zu erklären, dass mit einem Selbstjagen viel mehr Spaß macht, indem man bei einem Hund, der schon jagt, Jagdersatzspiele macht. Also, ich habe zum Beispiel, die Lulu ist überhaupt nicht objektfixiert, das heißt, sie steht eigentlich gar nicht auf Bälle und so einen ganzen Kram. Das ist dann so, da kommt so ein bisschen der Herdenschutzhund durch, du wirfst den Ball, so war das früher, und Lulu hat hinterher geguckt und gesagt, ja, du hast es weggeworfen, kannst auch wiederholen.
Das ist ein toller Ball.
Und ja, so standen am Ball und haben den Ball angeschaut. Und dann haben wir wirklich angefangen, ihr diesen Ball quasi aufzutrainieren. Das heißt, wir haben der Markus und ich, weiß ich noch, ich bin erst ewig wie so eine bescheuerte spazieren gegangen. Oh, sie haben einen toller Ball. Und die Lulu durfte nicht ran. Dann sind Markus und ich spazieren gegangen, haben den Ball hin und her geworfen, um den wirklich so richtig spannend zu machen. Also du bist wirklich Banane. Ich habe dann den Ball irgendwo hingelegt, sodass die Lulu ihn sieht, aber nicht rankommt. Und bin immer mal wieder am Tag da hingegangen und gesagt, den von links nach rechts gerollt und so weiter.
Bis die Lulu, geworfen,
genau, wir haben ganz lange sind wir spazieren gegangen, haben beim Spazierengehen den Ball geworfen, bis Lulu unbedingt unter allen Umständen diesen blöden Ball haben wollte, weil wir ihn ja so toll gemacht haben. Und dann war es eines Tages so, dass sie halt zufällig runtergefallen ist. Sie hatte ihn im Maul, großes Trara, wir haben sie gelockt, sie kam, Ball abgegeben, Keks, so. Dann haben wir Apportieren aufgebaut und da hat sie dann angefangen festzustellen, ach, das ist ja eigentlich ganz witzig. Der nächste Step beim Jagd-Ersatztraining ist dann quasi, dass man halt anfängt, immer wenn jetzt irgendwie eine Situation wäre, wenn der Hund quasi irgendwas sieht oder man das Gefühl hat, der jagt jetzt, dann fängt man halt quasi an, mit dem Hund ein Ersatzspiel zu machen. Also man wirft dann quasi den Ball in die entgegengesetzte Richtung und gibt dem so richtig, ey, das machst du aber toll. Idealerweise kombiniert man das dann natürlich irgendwie mit einem Rückruf. Das heißt, man baut einen super Pfiff oder sowas auf. Sowas haben wir. Also wir haben einen Pfiff, da gibt es auch immer irgendwie einen Keks oder irgendwas. Und wenn jetzt halt der Pfiff quasi erfolgt, wenn da irgendwas ist, was gejagt werden könnte, dann fliegt halt zum Beispiel bei uns jetzt nur noch der Keks, wir sind ja schon relativ weit, ne? Ist ja schon ein paar Jahre her, aber dann fliegt halt nur noch der Keks. Dann wird halt richtig Party gemacht und man jagt sozusagen in die andere Richtung vom Wild weg. Was danach dann noch wichtig ist, ist, dass man halt schauen muss, dass der Hund jetzt nicht mit so einem hohen Erregungslevel wieder weitergeht, weil sonst ist man nämlich ganz schön beschäftigt, hatten wir neulich wieder bei einer Gruppe, Herde, Schwarm. Bei einem Schwarm Krähen. Ja,
einem Schwarm. Weißt du, eine Anzahl an
mehrere Krähen, die auf einem Feld waren. Sondern dass man dem Hund dann vielleicht auch ein bisschen die Zeit gibt und guckt, ob man es schafft, dass man die Erregungslage wieder senkt. Und sonst würde ich einfach gucken, dass ich vielleicht umdrehe und nach Hause gehe oder so. Aber das jetzt nicht, weil wenn ich jetzt mich mit so einer hohen Erregungslage weitergehe, dann könnte das ein bisschen schwierig werden im Denk. Aber so im Endeffekt baut man ein Anti-Jagd-Training auf über einen gut sitzenden Rückruf, den man natürlich idealerweise als Notpfiff oder so zu Hause anfängt zu trainieren, auch ganz klar, und nicht inflationär verwendet. Und nach einem Notpfiff muss auch übrigens immer ein Superleckerli kommen oder irgendwas, was der Hund halt besonders toll findet, muss nicht immer ein Leckerli sein. Belohnungen, also eine Belohnung ist ja immer das, ne, was der Hund gerade lieber machen möchte. Das heißt, bei einem Jagen, wenn du da einen statischen Keks gibst, ist jetzt so semi, ist jetzt so ein bisschen, als hätte mein Mann einen Porsche geklaut oder möchte einen Porsche klauen. Und ich sage, mach das bitte nicht, aber du darfst mit dem Fahrrad nach Hause fahren, wenn du das nicht machst.
Immerhin dynamisch.
Das ist immerhin dynamisch, ist aber trotzdem nicht so spannend.
Das Fahrrad drauf an.
Und ja, okay, sagen wir so ein alter Draht in Holland-Draht.
Na, lass nicht so dynamisch.
Und so ähnlich ist das auch. Also wenn, muss das schon wirklich ein bisschen Action haben.
Okay. Liebe Annemar Fuchs, gerne mal antworten, ob das vielleicht, ach, vielleicht hast du schon geantwortet.
Ja, das ist schon.
Er hatte schon 2 Erfolge und ist sehr reizempfindlich. Ja, aber das, was du jetzt also gerade gesagt hast, ist sozusagen dann eigentlich das, was zu tun ist, ne?
Genau, auf jeden Fall Schleppleine dran, weil unter gar keinen Umständen, also ich würde tatsächlich mit einem Hund, der auch schon, also beim, wenn du jetzt vom Jagderfolg sprichst, meinst du wahrscheinlich, der hat auch schon ein Tier gerissen. Ich würde unter gar keinen Umständen so einen Hund noch ohne Schleppleine rauslassen. Also das da, also ist wirklich so, das steigert sich mit jedem und die werden auch mit jedem Mal besser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der mal, also was auch immer für Tiere erwischt hat, aber mal wirklich ein großes Tier oder sowas reißt, das steigt auch jedes Mal.
Aber kann man irgendwann die Schleppleine auch derer weglassen?
Ja, natürlich. Also es kommen, also A, muss man auch eine Schleppleine übrigens wieder abbauen. Die meisten machen dann einfach die Schleppleine weg und arrivederci. Es gibt aber viele Hunde, die sind so schlau, die wissen dann schon Schleppleine ja oder nein. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel eine, die habe ich kleiner geschnitten, bis da noch so ein Futzel dran war und dann konntest du sie wieder abmachen. Du merkst das, weil es kommt beim Hund der Moment, wo der überlegt. Also es kommt ja der Moment, wo das Reh plötzlich aus dem Unterholz kommt und du hast damit nicht gerechnet. Und dann rennt es los und du pfeifst oder rufst oder was auch immer und du siehst, wie der Hund anfängt so, okay, das ist Reh, aber da ist die Olle, mit der war es eigentlich auch mal ganz fassig. Und das ist Reh, so, ne? Und wenn du dann wirklich anfängst so, ja, oder Party machen und in die andere Richtung laufen und so und der Hund sich dann für dich entscheidet, das ist auch ein phänomenales Gefühl. Und klar, die Lulu kannst du heute also aus dem Lauf abrufen. Selbst wenn ich, wie gesagt, die paar Vögel, da war das ja wirklich so, dass die Lulu schon auf dem Weg zu denen war, weil sie fand, oh, das wäre jetzt eigentlich ganz witzig, die jetzt aufzuscheuchen und ich habe gepfiffen und die war da, ne? Also die ist dann auch sehr aufgeregt und ich habe dann sehr zu tun, die da vorbeizukriegen, aber die kommt.
Ja, aber hatten wir auch schon mit dem Hasen, hatten wir auch schon
mit ganz vielen.
Rehen und so.
Ja, das, geht eigentlich ganz, ja, das ist einfacher, weil das haben wir ja trainiert. Ja. Sie hat Hasen und Rehe, also vor allem Rehe gejagt, das heißt, das waren immer unsere. Wir waren ja auch viel im Wald unterwegs, das war immer so unser Übungsobjekt Nummer 1. Das mit den Krähen haben wir relativ selten.
Das stimmt. Also ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Ja. Wenn es noch nicht ganz klar ist, wir sind ja sozusagen jetzt erst ganz am Anfang der Hundetrainer-Dasein, aber man merkt schon, ein gewisses Know-how ist hier vorhanden.
Ich bin mir da nicht immer so sicher. Und einer unserer Hunde sitzt, steht gerade auf dem Teppich seit 10 Minuten und leckt den Teppich ab.
Obwohl er gefüttert worden ist.
Obwohl er gerade gefüttert worden
ist. Das Coole ist, dass du jetzt richtig so gar keine Barriere mehr hast, weil du sozusagen den Elfer gemacht hast, ja, ne? Und du hast den vollen Elan hier raushauen kannst. Was ich einfach nur sagen wollte, während Zwan ihren Hund beobachtet, dass du dich auch gerne melden kannst bei Instagram,
ja,
und ihr auch nochmal telefonieren könnt gerne und dann mit mir ins Detail reingeht, weil es einfach darum geht, einfach mal dann noch weiterzumachen.
Ja, und das ist auch sehr individuell. Das kommt wirklich drauf an, was das für ein Hund ist und so weiter. Also das ist schon mal ganz gut, wenn man das sich irgendwie einmal zusammen anschaut und dann einmal aufbaut.
Genau, weil das macht dann das Leben vielleicht ein bisschen einfacher.
Ja, viel einfacher. Wenn du einen verlässlichen Hund hast, das ist super. Und Verlässlichkeit kriegst du halt immer, deswegen bin ich immer so für positives Training sozusagen, weil Verlässlichkeit kriegst du natürlich am besten dahin, wenn der Hund etwas machen möchte und nicht etwas nicht macht, weil er es nicht darf. Und in dem Fall ist es ja wirklich für den Hund so, so schwer.
Ja. Ich schätze, was das Jagen wahrscheinlich auch einer der so der Hauptstresspunkt oder einer der vielen oder ein großer Hauptstresspunkt bei gemeinsamen Spaziergängen ist.
Du würdest lachen? Nein.
Nein?
Mhm, aber weißt du warum? Weil den meisten Menschen erst bewusst ist, dass ihr Hund jagt, wenn der wirklich lange weg ist oder was reißt. Also der Stress, kannst du dich noch an unseren ehemaligen Nachbarn erinnern? Wo dessen Hund und unser Hund dann mal zusammen jagen gegangen sind, als sie auf den aufgepasst haben und er dann gemeint hat, die hört man immer so schön, ja, wenn die im Wald jagt, weil die bellt. Also für die meisten Menschen ist das, also wenn das die nicht stark belastet,
ist auch kein Stress.
Ein Problem, dann ist es auch erstmal kein Stress.
Genau. Ja, das stimmt. Wenn es nicht belastet, ist ja kein Stress.
Ja, also deswegen ist Jagen nicht so weit oben. Also ganz weit oben ist tatsächlich Unverträglichkeit mit anderen Hunden oder so und Leinführigkeit, würde ich sagen.
Okay. Für Leinführigkeit, für diejenigen, die zuhören oder die bei Instagram zuschauen, haben wir schon angefangen, einen Videokurs zu drehen, komplett kostenlos. Den findet ihr auf unserer Swanas Hundewelt Community. Das ist verlinkt in der Beschreibung von Instagram. Ja. Oder auch, wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen, in der Podcast-Beschreibung. Okay, ich finde das hier ein ganz interessantes Format, hier per Instagram und per Podcast live zu gehen.
Ich bin ein bisschen abgelenkt.
Du bist abgelenkt von einem Hund, der irgendwie, vielleicht ist der Hund auch ein bisschen schmutzig bei uns zu Hause.
Ich glaube, der Hund, der ist auch einfach dement. Also man weiß ja nicht immer so genau, was die da, die ist ja schon fast 14 und die hat nicht mehr so ganz alle ihre Gehirnzellchen beieinander und manchmal
Die hat jetzt beschlossen, dass der Teppich mal gereinigt werden sollte.
Aber mit einer Intention?
Ja, aber ist doch schön. Also so, der Teppich hat doch schon lange keine Tiefenreinigung mehr bekommen.
Lulu ist auf jeden Fall auch schon dezent genervt. Lulu ist
leicht irritiert, warum der Hund jetzt hier vor allem direkt vor ihrer Schnauze herumläuft.
Lulu, ist okay. Lass die doch zahlen. Lass doch die Oma da einfach machen. Okay? Ja, genau. Komm mal her. Lulu hat nämlich schon gezuckt. Ja. Okay. Entschuldige.
Alles gut. Jetzt haben wir jetzt zwei Themen heute gemeinsam angeschaut.
Ja. Ja.
Für all diejenigen, die zuhören, dürft ihr gerne weitere Fragen per Instagram, einfach per Direct Message schicken. Die gehen wir entweder im Podcast ein oder in den nächsten Instagram Live.
Ach, ich verlust wieder eins zu machen. Das ist lustig.
Ja, wir können überlegen, ob wir das vielleicht regelmäßig machen.
Ja, das wäre witzig.
Vielleicht finden wir so eine dedizierte Uhrzeit dafür. Gerne mal auch per Instagram Direct Message oder vielleicht gerne mal, dass ich noch teilen kann, das Live, ob das dann weg ist.
Nee, das kann man als Real machen, glaube ich.
Die Uhrzeit, echt so lang, eine halbe Stunde.
Also bisher ging das immer.
Okay. Einfach gerne mal eine Uhrzeit oder Tag, wann für euch das super wäre, wenn wir so sagen, öfter live gehen. Also von mir aus können wir gerne so morgens 5:30.
Ja, genau.
Nein? Nicht so spät.
Du und der Hund.
Ja, wir sind dann live beim Jagen draußen.
Was sagst du dazu?
Lulu ist beschäftigt.
Schnüffelt.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Cut.
Ja.
Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und
frohe Ostern. Ich werde mich auch weiterhin bemühen, unsere Expertin hier zum Podcast zu bemühen. Ist manchmal gar nicht so einfach. Die Anreise ist meistens das Problem, die Uhrzeit ist das Problem, die Heizbarkeit ist hier und da. aber ich gebe mein Bestes. Ne? Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Abend für diejenigen auf Instagram und einen wunderschönen Morgenstart für diejenigen, die das morgen, nämlich um 9 Uhr am Samstag, wie gewohnt.
Man kann den aber auch danach hören, also einfach einen wunderschönen Tag.
Genau, also einfach haut rein.
Ja. Ja. Oh, guck mal, einmal kann ich noch winken.
Einmal kannst du noch winken, okay.
So, jetzt habe ich gewunken.
Tschüss.
Tschüss.